Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie. Hallo Svenja.
Hi Melanie, na, wie geht's dir?
Sehr gut, sehr gut. Der Frühling kommt. Es kann nur besser werden, sage ich dazu.
Ja, das ist so. Der Frühling steht vor der Tür und so langsam macht sich das auch bei den Pferden bemerkbar. Ey, der Fellwechsel macht mich wahnsinnig.
Warum?
Überall Haare, überall. Ich kann meine Ponys nicht eine Sekunde anfassen, ohne dass ich aussehe wie ein Pony selber.
Ja, also dass du aussiehst wie ein Pony, hat ja nichts mit den Haaren zu tun.
Okay, sondern?
Naja, mit deinem Aussehen.
Mit meinem Gesicht.
Okay, lassen wir das. Ich finde es auf jeden Fall super mühsam mit den Haaren aktuell. Und ich bin richtig froh, dass meine Ponys eigentlich schon dem Fellwechsel ganz gut vorangeschritten sind, muss ich sagen.
Weißt du, was ich witzig finde? Bei meinen oder auch bei unseren Gruppen ist es so, dass die Stuten aktuell schon viel weiter sind im Fellwechsel und schon viel, viel stärker wieder Haaren und die Wallache jetzt irgendwie so eine Haarpause eingelegt haben und ihr Haarkleid noch behalten wollen. Das ist richtig witzig. Ich weiß nicht warum, aber es ist so.
Es ist mega spannend. Ich habe nur einfach jetzt bemerkt, dass ich erst dachte, meine Pferde wären noch gar nicht weit im Fellwechsel und dann habe ich sie mir mal angeguckt und sie sehen eigentlich schon relativ entkleidet aus, so teilweise. Sie sind immer noch flauschig, aber nicht mehr so schlimm wie im Winter.
Vielleicht weiß irgendjemand, warum das bei Stuten und Wallachen unterschiedlich ist?
Also ich habe es tatsächlich gesehen, bei Hame und Stepney ist es unterschiedlich, weil, also, oder zumindest kann ich beobachten, dass bei den deutsch gezogenen Pferden das viel schneller ging jetzt als bei den Inselponys. Die haben echt lange oder deutlich länger gebraucht, um ihre Haare zu lassen.
Okay, ja, das trifft aber auf mein Beispiel wieder nicht so. Hm. Also trifft zwar auf Halastiatna und Konsett zu, aber nicht auf den anderen Wallach.
Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Aber neben der Fellwechselzeit steht ja jetzt auch noch so ein bisschen eine andere Zeit an. Jetzt so langsam wird es ja Frühjahr und das bedeutet, wir müssen auch mal wieder so ein bisschen anfangen, die Pferde fit zu machen für Turniere, lange Ausritte, Sommertraining, wilde Dinge, die wir vorhaben.
Und wir müssen auch irgendwie uns fit machen.
Das ist ein ziemlich wichtiger und guter Aspekt, da hast du absolut recht. Der eigene Sport, ich sehe dich gerade nur lachen. Ich weiß nicht, wieso du das so witzig findest. Denkst du gerade über deine eigene Unsportlichkeit nach?
Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, wie mache ich das? Aber vielleicht lasse ich es auch einfach.
Nein, nein, ein bisschen Sport ist schon gut. Man muss es ja nicht übertreiben. Aber ich glaube, wenn man von den Pferden erwartet, dass sie fit und flexibel sind, sollte man vielleicht auch ein Müh fit und ein Müh flexibel sein. Weil sonst blockiert man ja nur die ganze Zeit.
Ja, du hast recht. Stell dir mal vor, wie schön meine Pferde laufen würden, wenn ich fit wäre.
Dann ist es doch vielleicht ein schönes Ziel für dieses Jahr.
Ja.
Auf jeden Fall merke ich jetzt, dass ich jetzt deutlich wieder an der Ausdauer und Kraft meiner Pferde arbeiten muss und habe gedacht, wir könnten doch heute mal ein bisschen über das Thema Aufbautraining im Frühjahr sprechen, weil jetzt einfach die perfekte Jahreszeit dafür ist, um sich so einen kleinen, groben Plan zu machen, wie man dann ein sinnvolles Aufbautraining gestalten könnte über die nächsten Wochen und Monate, damit man im Sommer eben ja alle diese wilden Dinge tun kann, die man tun möchte, sei es Turnierreiten, Wanderritte, lange Ausritte oder einfach nur spritzig durchs Gelände flitzen oder eben auf dem Platz arbeiten.
Ja, das ist eine gute Idee. Ich meine, es macht ja, wenn man so das Jahr als Ganzes betrachtet, auch Sinn, im Winter weniger zu machen und dann im Frühjahr wieder zu starten, auch einfach rein temperaturmäßig und was überhaupt so geht, geht uns ja auch nicht anders. Wir machen ja auch tendenziell im Frühjahr, Sommer und so machen wir ja auch mehr aktive Sachen draußen und sind im Winter eben mehr drin und vielleicht auch ein bisschen inaktiver, je nachdem, wie gut man das durchzieht oder halt nicht.
Ja, also genau, das ist eben der eine Aspekt. Ich denke schon, dass der Stoffwechsel, ja, oder zumindest auch die Futterzufuhr einfach nochmal eine andere ist im Winter. Und ich denke auch, dass der Fellwechsel nicht ganz unanstrengend ist für die Pferde und es da das ein oder andere Pferd gibt, was vielleicht auch in der Zeit und im Winter generell ein bisschen weniger arbeitet, auch eben wegen Schwitzen zum Beispiel, wenn man nicht scheren möchte, dann kann man vielleicht nicht so intensiv reiten, wie man möchte. Oder man hat auch einfach vielleicht mal keine Lust, ist auch in Ordnung, und möchte über die kalte Jahreszeit ein bisschen kürzer treten. Es gibt ganz viele, viele Argumente, die dafür sprechen können, dass die Pferde im Winter etwas weniger fit sind. Umso wichtiger ist es eben, dass wir dann für den Sommer wieder alles geben und die fit und gesund in die neue Saison bringen.
Ich habe jetzt letzte Woche, glaube ich, bei Instagram gepostet, dass es jetzt langsam wieder in die Ausreitsaison startet. Mhm. Und dann kamen ein paar Nachrichten und Kommentare dazu, wie es hieß, ja, bei mir ist jeden Tag Ausreitsaison und auch im Winter Ausreitsaison. Es gibt wohl auch Leute, die das besser durchziehen können als wir.
Ja, also ich meine, das hat natürlich auch immer damit zu tun, zu welcher Tageszeit schaffst du es an den Stall. Ich bin einfach kein Fan davon, im Dunkeln ausreiten zu gehen. Bin ich leider einfach irgendwie zu schissig, ich weiß es nicht.
Ich hasse das, ich habe da echt Angst und meine Pferde auch. Und dann siehst du, überall bewegt sich irgendwas oder man hört komische Geräusche oder boah, nee.
Ja, und dann kommt ja auch noch hinzu, dass du dann vielleicht ja auch mal nicht so viel eben Motivation hast, ins Gelände zu gehen oder nicht so viel Zeit oder es ist kalt oder auch es ist eisig. Ich meine, natürlich kann man mit Stollen und Grip und so viel machen, aber vielleicht geht halt auch nicht jedes Gelände zu jeder Jahreszeit.
Ja.
Aber ich finde es schön, dass du das Thema Gelände gerade schon so angesprochen hast, weil ich habe mir eben mal so ein bisschen recherchiert und mir Gedanken gemacht zum Thema Aufbautraining und ich bin immer wieder auf den gemeinsamen Nenner gekommen. Das beste Aufbautraining findet auch im Gelände statt, natürlich nicht nur, aber auch im Gelände. Und das ist eben auch was, wo ich dann gerne mit dir noch heute ein bisschen genauer drüber sprechen würde, wie man eben jetzt in der Jahreszeit mit dem schönen Wetter im Gelände und auch ein bisschen auf dem Platz die Ponys fit machen kann.
Das ist ein guter Plan. Ich würde das so machen, wie du das gemacht hast, nachdem deine Pferde in Pause waren, einfach mal direkt 5 Stunden Wanderritt.
Das ist auf jeden Fall eine super Idee. Nein, das soll man bitte auf gar keinen Fall machen. Weil es gibt nämlich auch gute Gründe dafür, die Pferde sinnvoll aufzubauen und auf die erhöhte Belastung vorzubereiten. Fällt dir spontan vielleicht irgendwas ein, warum das sinnvoll und gut sein könnte?
Ja, also es wäre ja sinnvoll, wenn man einigermaßen Kraft hat, um irgendwie so einen Wanderritt zu machen oder eine Wanderung zu machen, damit man nicht direkt Muskelkater bekommt oder die Muskulatur versagt und sauer wird. Also baut man natürlich auch gar nichts auf. Und wenn man schon mal keine Luft mehr bekommt, wenn man nur eine halbe Runde getrappt ist, ist es auch schwierig, um da dann irgendwie ein bisschen länger durchzuhalten.
Ich glaube, dass tatsächlich eben auch das Thema Motivation da eine große Rolle spielt. Also wenn die Pferde einfach merken, dass sie super am Limit sind, macht ihnen das natürlich auch keinen Spaß. Und das ist natürlich auch mit einem gewissen Schmerz verbunden, wenn die Muskulatur irgendwann auch nicht mehr kann. Da stimme ich dir total zu. Aber tatsächlich ist der Haupt- und der allerwichtigste Grund, weshalb es außer Frage steht, dass man Pferde, dass man sie auf jeden Fall immer sinnvoll vorbereiten sollte, ist, dass du ein deutlich geringeres Verletzungsrisiko hast, wenn dein Pferd einfach sinnvoll vorbereitet ist. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund, auf den ich bei meiner Recherche immer wieder gestoßen bin. Natürlich hast du eben auch die Steigerung von zum Beispiel dem aeroben Muskelstoffwechsel, also dass die Muskulatur einfach bei moderater Intensität oder moderater Arbeit sehr viel länger arbeiten kann, ohne dabei irgendwie zu ermüden. Also eben ruhige Trabstrecken werden immer länger, ohne dass das Pferd außer Atem kommt oder die Kraft verliert und so weiter. Das ist natürlich der eine Aspekt, was sinnvoll ist, wenn man eben für längere Distanzen zum Beispiel trainiert. Aber eben auch vor allen Dingen verbesserst du die Belastbarkeit des Körpers und des Bewegungsapparates hinsichtlich unkoordinierter Bewegung. Also wenn wir müde werden, dann fangen wir auch an, uns zum Beispiel unkoordinierter zu bewegen und dann fängt auch das Verletzungsrisiko an, größer zu werden, dass du dich vertrittst zum Beispiel. Kennst du ja selber beim Wandern, du stolperst und knickst dir irgendwie den Fuß um. Super unangenehm.
Ja, also meinst du damit, wenn mein Pferd jetzt nicht so gut im Training ist und ich dann erstmal eine Stunde ausreiten gehe, vielleicht auch auf einem Weg, der ein bisschen unebener ist und durch den Wald geht und so, dass es einfach schwieriger sein kann und ich dadurch vielleicht auch einen Sehnenschaden oder sowas mehr riskiere, wenn ich dann vielleicht auch, keine Ahnung, 20 Runden um die Ovalbahn tölte?
Also jetzt hast du gerade was ganz, ganz Gutes gesagt. Natürlich spielt der Untergrund eine richtig, richtig wichtige und große Rolle. Das ist tatsächlich so, dass wir vor allen Dingen im Gelände eben die Verbesserung der Elastizität des Bewegungsapparates zum Beispiel im Gelände viel besser trainieren können, weil wir da einen viel größeren Bewegungsradius der einzelnen Gliedmaßen haben als auf einer planen Bahn, wie jetzt ein perfekter Reitplatz oder eine Ovalbahn. Ich habe da was ganz Spannendes dazu gelesen. Und zwar gibt es ein spannendes Beispiel, nämlich das Hufgelenk kann sich im Huf in 8 verschiedene Richtungen bewegen. Und das ist eben genau dafür gedacht, dass der Huf Unebenheiten im Gelände oder unebenen Boden ausgleichen kann. Und das ist ganz wichtig, dass wir das oder dass es gefördert wird. Also unebener Untergrund ist super wichtig für das Hufgelenk, weil sonst kann es unter Umständen versteifen. Also Pferde, die nur auf perfektem Boden laufen, haben tatsächlich damit dann schneller Probleme. Und wird diese Beweglichkeit des Hufgelenks wird natürlich auch in alle Sehnen und Bänder, die daran anhängen, im gesamten Bewegungsapparat weitergegeben. Das geht dann sogar bis zur tiefen Beugesehne weiter. Das bedeutet, dass du sogar mit unebenem Gelände, wenn du das Training sinnvoll aufbaust, einen Sehnenschaden entgegenwirken kannst. Das ist eigentlich ziemlich interessant. Und deswegen, ja, unebenes Gelände ist sehr gut, aber eben Vorsicht, Überlastung und Ermüdung, nicht sofort von der ebenen Bahn 3 Stunden Vollgas ins Gelände, sondern sinnvoll aufbauen.
Also wie merke ich das denn jetzt überhaupt? Wie lang kann ich denn am Anfang ins Gelände gehen? Sag mal, wir hatten jetzt eben nach dem Winter und jetzt möchte ich wieder mehr ausreiten und ich war vielleicht im Winter am Wochenende einmal die Woche eine 3/4 Stunde oder so ausreiten. Sagen wir mal allen 4 Gängen, aber eher moderat. Wie kann ich dann entscheiden, wie ich das jetzt aufbaue oder wie viel ich da jetzt weitermachen kann direkt?
Also ich würde natürlich erstmal den Ist-Zustand anschauen und überlegen, okay, was kann denn mein Pferd? Also ist mein Pferd, reite ich jetzt, weil du jetzt gesagt hast, einmal in der Woche ins Gelände, was mache ich die anderen 6 Tage? Steht es nur rum oder läuft es davon 4 Tage in der Halle eine 30 Minuten Trab und Galopp zum Beispiel? Ist natürlich ein großer Unterschied. Oder ob es eben nichts macht und einfach nur entspannt und frisst. Dann würde ich natürlich trotzdem immer mit, also wir haben zum Beispiel eine Hausrunde, das sind so 20 Minuten, 25 Minuten ungefähr, das ist so unsere Hausrunde, die hat schon relativ intensive Berge mit dabei. Aber wenn ich jetzt anfangen würde, mein Pferd zu trainieren, würde ich zum Beispiel natürlich erstmal, das hatten wir auch schon in der Folge schon mal besprochen, die Gangarten zum Beispiel niedrig wählen und sagen, okay, ich gehe vielleicht erstmal im Schritt und mache nur kurze Trab- oder Töltreprisen und schaue einfach mal. Man kann ja auch beobachten, wie ist die Leistung des Pferdes, wie ist die Atmung. So generell kennt man sein Pferd ja und merkt dann auch, ist es gerade für das Pferd, wird es gerade sehr intensiv und anstrengend oder macht es es mit Leichtigkeit? Und da musst du dich natürlich auch erstmal ein bisschen einordnen und den Ist-Zustand abfragen. Und dann kannst du anhand des Ist-Zustands natürlich auch zum Beispiel die Strecke vergrößern oder die Intensität, also die Gangart erhöhen und so weiter. Das hatten wir, wie gesagt, auch schon in der Geländetraining-Folge alles sehr ausführlich besprochen. Kann ich jedem nur empfehlen, da auch nochmal reinzuhören, wenn er darüber mehr wissen möchte. Aber das wäre jetzt meine Idee, wie ich das zum Beispiel angehen würde.
Das ist eine gute Idee. Man kann ja zum Beispiel auch sich, wir haben zum Beispiel einen Galoppberg oder eine Galoppstrecke, die prädestiniert ist für Galopp. Und die kann man dann ja natürlich mal starten und schauen, wie weit kommt denn das Pferd, wenn es von selber galoppiert. Also natürlich muss man dann auch ein Pferd haben, das vielleicht ein bisschen Lust hat zu laufen. Und dann lässt man es einfach mal laufen und wartet, bis sie wieder durchparieren wollen, weil sie zum Beispiel auch mehr schnaufen oder dann irgendwie nicht mehr können, nicht mehr wollen. Ist ja immer eine Mischung aus beidem. Wenn man ein Pferd hat, das sich von sich aus vielleicht nicht so viel anstrengen möchte, wird das eher mal früher aufhören zu galoppieren, als jetzt ein Pferd, das sehr, sehr viel Temperament hat und einfach gerne läuft und viel vorwärts läuft. Aber an diesem Galoppberg kann ich schon mal testen, wie die Tagesverfassung ist und wie der allgemeine Zustand des Pferds ist, weil ab und an komme ich da ziemlich weit hoch und manchmal komme ich überhaupt nicht weit hoch und merke so, okay, heute ist irgendwie überhaupt kein Gas drin, heute ist die Luft raus und mein Pony schnauft schon, wenn es auch nur ein Stück von dem Berg im Schritt gelaufen ist.
Ja, das ist natürlich auch total tagesformabhängig. Da bin ich total bei dir. Es ist auch super spannend, weil du jetzt schon das Thema Galopp ansprichst und das wird auch gerade im Aufbautraining und im Geländetraining ja auch sehr wichtig, dann zu einem gewissen Punkt, dass wir den Galopp auch mit einbinden. Und noch so ein kleiner Fun-Fact am Rande, eben die Ventilation der Lunge ist ja auch ein großes Thema. Pferde können, wenn sie jetzt auf dem Reitplatz zum Beispiel galoppiert werden, die können ja die lange Seite vielleicht gerade mal, was weiß ich, 8, 9 Galoppsprünge zulegen, sei es auch 10 oder 11 beim Isländer, keine Ahnung. Und dann ist die lange Seite ja vielleicht auch schon wieder vorbei, je nachdem, was man für eine Halle hat. Jetzt hast du aber im Gelände ja oft eine größere Möglichkeit, dann fährt man eine längere Strecke, also vielleicht mal nicht nur 8, 9, 10 Galoppsprünge, sondern vielleicht 20 oder 30 gehen zu lassen. Und dadurch kommen die Pferde auch in eine höhere Atemfrequenz und die Lunge wird mal richtig durchlüftet, ventiliert, weil du einfach diese Atembewegung ja viel intensiver hast. Die fangen dann eben richtig an zu schnaufen, wie du es gesagt hast. Und bei einem richtig fetzigen Galopp kann die Atemfrequenz von 16 Atemzügen die Minute auf bis zu 120 Atemzüge die Minute hochgehen. Also da passiert auch richtig was physiologisch. Und das ist auch wieder was, was dem Pferd zugutekommen kann. Gerade wenn du Pferde hast, die Atemprobleme haben oder vielleicht so ein bisschen nicht ganz gut sind bei der Atmung. Natürlich muss man aufpassen, dass man auch diese Pferde nicht überfordert. Aber die können davon extrem profitieren, wenn die auch mal ins Schnaufen kommen.
Die werden dann praktisch dazu gezwungen, mal richtig zu atmen. Also es gibt ja auch so Pferde, die gerne den Atem anhalten und sich eher so festhalten, wie Konzert zum Beispiel oder Stepney macht das ja auch gerne, ja. Dass sie dann gar nicht richtig atmen oder tief einatmen. Und wenn du die galoppierst, dann zwingst du die praktisch dazu, tiefer zu atmen.
Hat auch damit zu tun, dass eben durch die Galoppbewegung das Pferd automatisch im Rhythmus des Galopps atmen muss. Weil du ja eben von außen eine physische, ja, Kontraktion ist jetzt das falsche Wort, aber ein Dehnen und Komprimieren der Lunge hast, weshalb die Pferde ja im Rhythmus des Galopps atmen müssen. Und was auch noch hinzukommt, wenn du jetzt ein Pferd mal im Gelände galoppieren lässt, kommt es in eine gewisse Streckung. Und diese Streckung kann unter Umständen auch dazu führen, dass es zum Beispiel mal die Rückenmuskulatur loslässt. Also du kannst auch einen lösenden Effekt durch dieses Training bekommen. Was dir dann auch wieder für alles andere zugutekommt später.
Wenn ich aber jetzt ein Pferd habe, was im Gelände nicht gut galoppiert oder was allgemein nicht gut galoppiert, wie kann ich das denn dann überhaupt mal herholen? Also wenn wir jetzt mal nicht vom Idealpferd ausgehen.
Gerade nach dem Winter, wenn die Pferde vielleicht nicht mehr ganz so fit sind wie im Sommer, ist es natürlich noch mal wichtiger, dass wir die Motivation der Pferde aufrechterhalten. Und wenn du jetzt sagst, beim Galopp, wenn die jetzt, sagen wir mal, den Berg nicht so gut hochkommen oder nicht so motiviert sind, kann man ja auch hier wieder in kleinen Schritten anfangen und sagen, okay, man macht kurze Reprisen oder man geht mit anderen ins Gelände. So diese ganzen Geschichten, die wir auch schon zum Thema Motivation ja auch mal durchgesprochen haben. Ich denke, das greift hier dann genauso, weil oft ist es ja so, dass die Pferde ja nicht wollen, sondern dass die Pferde oft ja nicht können, also dass sie körperlich noch nicht bereit dazu sind.
Ja, oder man nimmt sich eben einen ganz kurzen Sprint vor oder sowas, dass man sich wirklich jedes Mal die gleiche Strecke, ich meine, es ist natürlich nicht ideal, immer die gleiche Strecke zu galoppieren, aber man kann das auch für positive Sachen nutzen und dann einfach sagen, auf dieser Strecke galoppieren wir und da hat das Pferd vielleicht auch einfach mehr Lust, nochmal kurz Gas zu geben und vielleicht nochmal über die Anstrengung rauszugehen.
Und das mit dem mehr Lust ist ein ganz schönes Argument, was auch wieder für viel draußen reiten spricht, um gerade die Kraft und die Ausdauer aufzubauen, weil die Pferde ja auch zum Beispiel ganz andere Außenreize bekommen. Wenn du ein Pferd nur in der Halle reitest oder auf dem Platz, dann hat es ja immer relativ ähnliche Reize, die es bekommt. Also da ist wahrscheinlich dann immer ungefähr ähnlich viel los, vielleicht ein paar Autos, ein paar Menschen, andere Pferde und das war's dann. Und im Gelände hast du ja so einen vielseitigen Input, auch mental, dass es für die Pferde ja nicht nur ein körperliches Training ist, sondern auch mental für sie unheimlich viel zur Verfügung stellt, was sie dann später verarbeiten können, was sie nutzen können, wo sie ja auch vorbereitet werden auf zum Beispiel das Turnier oder den Wanderritt oder sonst irgendwas.
Ich finde, das vergisst man total oft, gerade weil unsere Islampferde ja so brav sind oder die meisten so eher unempfindlich, was so Naturreize angeht, dann vergisst man das einfach. Und ich hatte jetzt auch letztens, war ich mit Konzert im Gelände und da hatten ein Kuckuck, glaube ich, gerufen und ein Specht. Die hämmern ja immer so gegen die Stämme. Mhm. Und Konzert fand das wahnsinnig gruselig, dieses Hämmern. Und der Specht hat halt immer wieder gehämmert. Und der Konzert wusste überhaupt nicht, wo er das einordnen soll, wo das herkommt. Der hat sich total da reingesteigert und fand das ganz, ganz, ganz komisch. Einfach weil das jetzt im Frühjahr so ein Geräusch ist, es eben wieder neu war. Und er das nicht richtig einordnen konnte. Und das vergisst man total oft, weil solche Geräusche habe ich in der Reithalle oder auf dem Platz ja meistens nicht.
Und du musst dir überlegen, also ich denke das immer so, den Input, den die bekommen, umso öfter sie lernen, es gibt neuen Input, der mir nicht schadet, beziehungsweise der keine Konsequenzen hat, dass einfach Geräusche, Reize von außen sind, die aber überhaupt gar nichts mir tun, umso entspannter gehen sie ja auch mit der neuen Situation um, weil sie wissen, okay, jetzt ist hier vielleicht ein Geräusch, das ich nicht kenne oder ein rotes Auto, das ich noch nie gesehen habe oder ein Grashalm, der dieses Mal anders liegt. Aber wenn eben dann sie einfach lernen, dann weiterzulaufen, weiterzuarbeiten, dann werden sie ja immer cooler und diese neuen Reize verlieren einfach an Relevanz.
Ja, aber würdest du sagen, dass es im Frühjahr noch mal intensiver nach einer längeren Hallenperiode oder sowas? Wie ist es bei deinem Pferd?
Also bei Stepney überhaupt gar nicht. Also da muss ich sagen, der ist wirklich immer sehr gleichbleibend, egal ob ich ihn viel in der Halle reite und wenig im Gelände oder viel im Gelände. Wenn ihn mal was stört, was ganz selten vorkommt, dann würde es ihn immer stören. Und dann sagt er das auch ganz deutlich. Er sagt, oh, das finde ich jetzt komisch. Aber oft stören ihn die Dinge nicht. Und dann ist er immer eigentlich cool. Also er ist die meiste Zeit im Gelände wahnsinnig lässig. Also das muss man ihm echt lassen. Bei Hamir merke ich es tatsächlich sehr viel. Und der profitiert zum Beispiel im Moment extrem davon, einfach als Handpferd mitzulaufen. Weil er dann einfach sich am anderen Pferd orientieren kann. Er hat eine gleichmäßige Bewegung. Er weiß genau, was er zu tun hat. Und wenn er das tut, wird er auch überhaupt nicht gestört. Wenn er immer auf seiner Höhe bleibt, wo er als Handpferd zu sein hat und mitläuft, dann ist er total in Ruhe und weiß, er kennt seinen Platz und seine Aufgabe. Und das tut ihm unfassbar gut, weil er jetzt einfach, also er hat die Tendenz, wenn er was gruselig findet, zum Beispiel wirklich die Handbremse einzulegen und zu sagen, stopp, hier gehe ich nicht weiter und glotzt. Und jetzt als Handpferd hat er viel mehr die Motivation, an den Dingen vorbeizulaufen. Und du merkst, er guckt dann mal noch, er schielt dann mal noch, aber er geht weiter, er verliert nicht sein Vorwärts. Und das ist was, wovon er enorm profitiert. Und das funktioniert aber nur, wenn man das eben ganz regelmäßig übt mit ihm.
Also ich merke das bei Konzert auch, wenn ich mit dem nicht so viel rausgehe, wird er einfach wieder so zuckig, auch allein wenn ein Vogel schreit, der findet einfach, Vögel findet er einfach scheiße.
Aber Stepney fand das am Anfang auch extrem, der hat den Pfau auf dem Hof, den fand er wahnsinnig gruselig, weil er das einfach nicht kannte.
Ja gut, so ein Pfau auf dem Hof ist ja jetzt irgendwie auch nicht alltäglich, sagen wir es mal so.
Ja, das stimmt.
Und das wird bei Konzert auch echt nur besser, wenn der viel rausgeht, weil ansonsten fängt es gerade wieder von vorne an, kommt wieder irgendein Specht und Konzert ist für den Rest vom Ausritt einfach durch den Wind.
Ja, also diesen mentalen Aspekt darf man echt nicht vergessen und ich kann es auch total nachvollziehen, dass manche Pferde wie so eine Art Hallenkoller bekommen nach so einem Winter, wenn man jetzt vielleicht gar nicht raus möchte oder keine Möglichkeit hat.
Ich bekomme auch einen Hallenkoller. Also zwischenzeitlich, wo es nur geregnet hat, habe ich auch gedacht so, boah.
Langsam reicht's ja, ja.
Ja.
Ich finde es eben da wichtig, wenn man es nicht eh schon den ganzen Winter getan hat und vor allen Dingen jetzt, wo die Anforderung höher wird, viel Abwechslung reinzubringen, damit die Pferde auch ihre Motivation beibehalten. Weil wir kennen das alle, anstrengendes Training, also Sport, der vielleicht auch mal dein Limit fordert, weil du musst ja an deine Grenzen manchmal gehen, um besser zu werden. Dieser Sport kann dir auch schnell die Motivation nehmen, wenn du zum Beispiel immer das Gleiche machst oder wenn du immer frustriert bist oder sowas. Und durch zum Beispiel Geländeritte, frische Geländeritte, mal ein bisschen anspruchsvoller, mal weniger anspruchsvoll oder auf verschiedene Arten und Weisen anspruchsvoll, also mental oder physisch, kannst du da viel Abwechslung reinbringen und halt auch die Motivation der Pferde unheimlich fördern.
Ja, ich finde, das merkt man wirklich deutlich. Mir macht es auch einfach super Spaß. Ich gehe total gerne neue Wege entdecken oder auch mal irgendwie so einen Zwischenrückeweg, den man vielleicht einigermaßen legal beschreiten kann. Es kommt ein bisschen auf den Wald drauf an. Aber ich mache das gerne.
Genau. Und dann hast du ja gerade im Gelände ja auch nicht nur den Vorteil unterschiedlicher Böden, sondern du hast ja auch bergauf und bergab. Und da haben wir auch schon Trillionen Mal drüber gesprochen, wie toll bergauf und bergab reiten für unsere Pferde ist. Und ich möchte das jetzt gar nicht so weit ausbreiten hier nochmal, weil wir das wirklich schon sehr oft und sehr ausführlich besprochen haben. Aber du förderst halt zum Beispiel mit dem Bergaufreiten die Schubkraft der Hinterhand und mit dem Bergabreiten dann mehr die Tragkraft der Hinterhand. Also auch einfach zwei Dinge, die wir das eine mal mehr, das andere mal weniger, aber unbedingt brauchen auch für unser Training. Was ich eben auch noch spannend fand im Zuge dessen, gerade auch zum Thema langer gestreckter Galopp oder eben gestrecktes Bergaufreiten, du tust auch was für die gerade Richtung deines Pferdes, was wieder das Verletzungsrisiko minimiert im Training.
Das mit der gerade Richtung musst du mir jetzt aber nochmal erklären, weil ich habe ja gelernt, man richtet sein Pferd gerade, indem man es erstmal korrekt biegen kann. Und im Gelände kann ich ja nicht so viel biegen.
Also erstens kannst du im Gelände natürlich auch genauso gebogene Linien reiten wie gerade Linien, um das gleich mal zu entkräftigen. Und damit meine ich natürlich nicht, dass du dein Pferd auf klassische Reitweise-Definition gerade richtest, ne? Das darf man jetzt nicht hier falsch verstehen. Also du reitest geradeaus, wenn man das jetzt im richtigen Fachjargon sagen möchte. Aber ich finde schon, dass im Körper auch eine gerade Richtung stattfindet, im Sinne davon, dass du halt, wenn du geradeaus einen Berg hochreitest, die Muskeln einfach deutlich gleichmäßiger beanspruchst. Wenn du dann noch, sagen wir mal, zügig und in einem weiten Rahmen, dein Pferd weit schreitend aus der Hinterhand heraus diesen Berg hinaufgeht, dann hast du mit Sicherheit auch da ein bisschen was dafür getan, dass es in sich im Körper gerader wird. Das ersetzt natürlich keine sinnvolle Gymnastizierung.
Ganz genau. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich mit Halastiatna viel im gleichmäßigen Tölt, aber halt auf geraden Strecken, einfach im Gelände reite, dass sie größer wird, dass es ihr leichter fällt, auch korrekten Takt zu laufen, und zwar von der Motivation her und aber auch körperlich leichter als auf gebogenen Linien und als in der Halle.
Genau, das ist eben das. Du hast einfach da nochmal einen ganz anderen Bewegungsimpuls, und durch die vielseitigere Bewegung, durch eben dieses Unebene, bergauf, bergab und so weiter, müssen die Pferde ja auch ihren körperlichen Bewegungsradius ganz anders einsetzen oder sich auch anders bewegen. Wir kennen das ja genauso, wenn wir über unebenes Gelände laufen, sind wir ja auch irgendwie anders unterwegs, als wenn wir auf der Teerstraße laufen. Jetzt kann man aber, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Aufbautraining nur im Gelände stattfinden muss, sondern man kann es eben sinnvoll kombinieren. Man kann zum Beispiel Arbeit auf dem Platz oder in der Halle und Geländetraining kombinieren mit zum Beispiel Bodenarbeit noch und Handpferdereiten. Dann hast du ein wahnsinnig vielseitiges Training. Du machst eigentlich an 5 bis 7 Tagen in der Woche was komplett anderes und hast trotzdem das gleiche Ziel immer noch vor Augen, nämlich dein Pferd zu kräftigen, gerade zu richten und die Koordination und auch die Ausdauer zu stärken.
Das ist jetzt aber wieder schwierig. Wenn ich mir jetzt ein konkretes Ziel nehme, wie kann ich denn dann ein Training an verschiedenen Tagen so aufbauen, dass es irgendwie auch auf das gleiche Ziel ausgerichtet ist? Also das finde ich immer echt schwierig, so rauszufinden, wie passt jetzt das zusammen?
Also ich würde ja generell schon mal sagen, du kannst ja nicht jeden Tag nur Ausdauertraining machen zum Beispiel. Also musst du zwangsläufig ja schon mal sagen, okay, ich mache jetzt vielleicht 3 Tage in der Woche ein intensiveres Ausdauertraining und dann mache ich das vielleicht nicht an 2 aufeinanderfolgenden Tagen.
Und was würde ich dann zwischendrin machen? Würdest du dann komplettes Krafttraining machen oder eher Lockerungstraining? Weil es ist ja, also Ausdauertraining ist ja auch immer Krafttraining.
Also ich finde, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ich finde es so eine Mischung aus beidem. Also ich finde zum Beispiel, kann man trotzdem super gut sagen, es gibt noch eine Einheit in der Halle, wo man mal Dressur reitet und dann legt man den Fokus vielleicht eher auf die Lösungsphase zum Beispiel und sagt, okay, ich muss jetzt nicht die mega schweren Lektionen reiten, wo das Pferd oder bei denen das Pferd wahnsinnig viel Kraft aufbringen muss, sondern ich gehe eher mal dahin, kann ich mein Pferd an den Tagen, wo es jetzt kein extremes Ausdauertraining gemacht hat, eher mehr in die Lösungsphase bringen und mache ein bisschen lösende Übungen, bisschen arbeite ich in eine gerade Richtung, bisschen mehr Schenkelweichen, bisschen mehr Seitengänge und so weiter. Bisschen den Handgalopp auf jeder Hand üben und da die Pferde auch ein bisschen stärken. Und dann kann ich ja genauso gut sagen, okay, dann mache ich einen Tag was vom Boden aus an der Longe. Und das ist ja lang nicht so intensiv, was die Ausdauer angeht, wie jetzt so ein frischer Geländeritt, wo man wirklich viel höhere Gangarten reitet. Und trotzdem profitiert das Pferd davon.
Ja, weil es eine andere Form ist, eben nicht diese spritzige, sondern lieber länger, dafür aber ruhiger zum Beispiel.
Genau, Fokus mehr auf den zum Beispiel und vielleicht auch eher korrekteres Ausführen der Übungen, anstatt eben dieses anstrengende, eher intensivere Training, wo eben Puls und Atmung mal hochgehen. Und das kann man schon sehr gut miteinander vereinen, weil das ist klar, wir können nicht 7 Tage die Woche nur Ausdauertraining machen und die Pferde nur durchs Gelände jagen, davon haben die gar nichts, weil sie bauen ja dann auch keine Muskulatur auf. Muskulatur braucht eben ja auch Ruhe. Das hatten wir auch schon sehr ausführlich besprochen.
Was mir jetzt gerade eingefallen ist, als du Seitengänge angesprochen hast oder halt Schenkelweichen oder wie auch immer, sowas kann ich ja eigentlich perfekt überall einbauen. Wenn ich jetzt möchte, dass mein Pferd geschmeidiger wird, besser auf die Schenkelhilfen reagiert, dann kann ich das ja in der Bodenarbeit machen. Ich kann das in der Handpferdearbeit machen. Ich kann das im Gelände immer einbauen und ich kann das natürlich in der korrekten Dressurarbeit einbauen. Und dann hätte ich ein Wochenziel, dass ich mal eine ganze Woche durchziehe, ohne dass ich jeden Tag dasselbe gemacht habe, aber irgendwie doch das gleiche Ziel verfolgt habe.
Finde ich einen guten Punkt. Es kommt da natürlich ein bisschen drauf an, wie weit zum Beispiel jetzt beim Schenkelweichen dein Pferd schon ist. Weil wenn du zum Beispiel noch eine Begrenzung brauchst, ist es natürlich erstmal geradeaus im Gelände schwierig. Wo ich immer ein bisschen getrickst habe mit Stepnir ist, ich habe, bevor ich richtig ins Reiten komme, wenn ich ins Gelände gehe, so einen kleinen Berg, so eine Straße, die ich im Schritt drauf muss. Die ist jetzt nicht wahnsinnig steil, die ist so leicht, hat so einen leichten Anstieg. Und da hat er ja eh schon die Tendenz, nicht so sehr nach vorwärts zu denken. Und dann habe ich oft da angefangen, von einer Straßenseite auf die andere zu schenkelweichen. Erstmal mehr nur das Gewicht verlagern und ihn meinem Gewicht hinterherlaufen zu lassen. Und dann habe ich irgendwann das wirklich aufs Schenkelweichen umgesetzt. Und da kann man sich das Gelände zum Beispiel auch super zunutze machen. Und er hat es dann eben dort auch sehr gut verstanden, weil manche Pferde lernen dann zum Beispiel, okay, sie richtet mich jetzt gegen die Bande, ich muss jetzt irgendwie seitwärts laufen.
Genau, und wenn du es dann nämlich ohne die Bande nicht kannst, dann ist es nicht reell auf den Schenkel, sondern irgendwie nur hingewurschtelt.
Das ist korrekt, ja. Und genau für sowas ist es dann auch wieder gut. Und da kannst du natürlich im Gelände auch super gut überprüfen, ob das, was du in der Halle geübt hast, auch funktioniert.
Und manche Pferde lassen sich auch gut vom Wegesrand eigentlich begrenzen sozusagen. Die checken das relativ schnell, dass sie einfach von rechts nach links weichen sollen. Und dann muss man das wieder sich was Neues überlegen, wenn die Pferde es wieder auswendig wissen.
Ja, das ist so. Ich finde das jetzt auf eine Übung bezogen zum Beispiel eine sehr gute Idee zu sagen, okay, in der Handarbeit oder in der Bodenarbeit kann ich das genauso machen wie beim Dressurreiten oder eben im Gelände. Finde ich eine coole Sache.
Ja, und wenn du das jetzt in der Bodenarbeit machst, ist es weniger anstrengend, als wenn ich das jetzt mit Reiter gemacht habe.
Absolut,
ja. Das heißt, es wäre dann nach einem anstrengenden Geländeritt, dem ich jetzt Schenkelweichen mehrmals geübt habe im Gelände, dann wäre das am nächsten Tag zum Beispiel in der Bodenarbeit weniger anstrengend und vielleicht auch nochmal sinnvoller fürs Pferd, für den Lerneffekt, um das nochmal zu festigen.
Was ich auch total gerne nach einem ganz intensiven Training gemacht habe, wenn ich aber trotzdem reiten wollte, was ich vom Trainer wirklich mitgenommen habe, ist, ich habe manchmal dann gerade mit Hamir einfach Entlastungssitz gemacht. Ich bin im Entlastungssitz geritten und mein einziges Ziel war, dass er ein konsequentes, gleichmäßiges Vorwärts hat in der Gangart, also einfach Gleichmaß, dass der Takt stimmt, dass wir ein Tempo haben und er einfach da anfängt, sich ja ordentlich im Entlastungssitz reiten zu lassen und sich aktiv selbst gegen die Reiterhand dehnt. Und das ist zum Beispiel auch wahnsinnig effektiv gewesen, weil einerseits eben du die Dehnung förderst und eben auch so ein bisschen die Muskulatur lockerst, aber die Motivation des Pferdes auch echt irgendwie hochhältst, weil sie dann wissen, okay, heute muss ich jetzt nicht noch ein sehr intensives Dressurtraining machen, sondern ich laufe einfach meine 20 Minuten in meinen Gangarten und dann ist es auch wieder gut. Und das kann zwischendurch den Pferden auch echt helfen, so eine positive Einstellung des Reiten gegenüber so aufrechtzuerhalten.
Das mache ich tatsächlich auch öfters mal. Auch einfach so zwischendrin mal abwechselnd.
Ja.
Wenn ich merke, es wäre vielleicht jetzt an der Zeit, das war jetzt gerade eine lange oder intensivere Töltstrecke, dann treibe ich danach einfach nochmal ein bisschen im Entlastungssitz, um da wieder Lockerheit reinzubringen und dann kann man danach nochmal tölten oder so.
Genau, genau. Und das ist eben das, und ich weiß halt, dass sich Hamel zum Beispiel so am allerbesten löst. Und gerade wenn ich weiß, der Tag vorher war echt heftig für ihn und er hat bestimmt Muskelkater, dann mache ich das gerne, weil er halt unter dem Reiter doch noch mal ein bisschen besser und ordentlicher vorwärts läuft als an der Longe zum Beispiel. Und dann reite ich zum Beispiel auch ganz viel einfach nur ganze Bahn und durch die ganze Bahn wechseln.
Ja, und an der Longe ist ja auch nicht immer so spaßig und du hast nicht immer Platz und überhaupt. Es gibt immer auch Ausreden, mal nicht zu longieren und dann reitet man einfach lieber.
Ja. Nee, das ist auch, finde ich, eine echt coole Sache. Und eben, wenn du dann sagst, du hast das, Handpferden, klar, mit Schenkelweichen wird es dann ein bisschen schwierig, aber es tut denen auch wahnsinnig gut, wenn die einfach mal nur mitjoggen, ohne Reitergewicht, relativ geradeaus, easy ins Gelände. Das macht denen ja auch Freude. Und was ich dann auch noch natürlich cool finde, ist zum Beispiel Cavaletti-Arbeit, kann man auch sehr gut kombinieren mit dem Ganzen.
Oh, du erinnerst mich an was. Ich habe das jetzt im Winter viel gemacht und ich wollte das einmal die Woche machen und ich habe es jetzt bestimmt schon 3 Wochen nicht mehr gemacht.
Oh.
Ja.
War es Cavaletti-Arbeit?
Ja, das heißt, ich muss es vielleicht morgen mal wieder machen.
Ja, vielleicht an der Zeit. Ja, Cavaletti-Arbeit, ich bin da immer so ein bisschen ein Fauli. Ich mag es immer nicht, weil ich muss ja erst aufbauen. Das nervt mich dann immer.
Ja, voll. Aber also bei uns ist es wirklich kein Problem, weil die so nah stehen. Aber trotzdem bin ich dann wieder zu faul, die da hinzuräumen. Und wenn ich vorher jemanden gesehen habe, der mit Stangen longiert hat oder so, dann sage ich dann immer, hey, kannst du die vielleicht liegen lassen? Ich brauche die auch. Das ist dann immer Win-Win für alle.
Ja, das ist so.
Aber ja, ich hatte mir wirklich vorgenommen, das einmal die Woche zu machen, weil ich habe einen deutlichen Unterschied gemerkt, schon nach,
ja,
nach kurzer Zeit, weil Konzert ja nicht so begabt war, was Stangen angeht, weil der oft in so einen Trott reinkommt und dann läuft er einfach vor sich hin und vergisst oft das, was irgendwie um ihn herum passiert. Und dann war das mit den Stangen nicht immer so einfach für ihn. Und ich habe das ein paar Mal gemacht, nur Stangen und dann eben die Stangen erhöht. Und das hat super gut und schnell funktioniert, dass er es einfach viel besser hinbekommen hat, da drüber zu laufen, auch sich konzentriert hat, die Beine zu heben. Und das ist ein tolles Training und es ist eine tolle Abwechslung. Und ich weiß nicht, warum ich es jetzt wieder vergessen habe.
Ja, dann hast du ja jetzt einen Grund, wieder damit anzufangen. Ich werde es definitiv auch bei mir jetzt wieder ein bisschen öfter mit einbauen, weil es einfach nochmal andere Reize setzt und für die Pferde auch anstrengend ist und super effektiv ist einfach.
Ja.
Das ist eine gute Idee.
Mein Hirn, es war wahrscheinlich einfach Faulheit.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe auch manchmal Faulheit, das ist okay.
Wie war das? Wir haben doch irgendwie gerade am Anfang gesagt, wir müssen auch fit werden. Das wäre der Anfang. Lerne, die Cavalettis zu tragen in 5 Minuten. Am nächsten Tag machst du es dann nur noch in 3 Minuten, einfach um dich selber zu trainieren.
Ach so, nein, du musst natürlich jeden Tag mit dem Cavaletti eine längere Strecke laufen, damit deine eigene Kraft erhöht wird. Andersrum, du trägst es erst 2 Minuten, 3 Minuten und dann 5 Minuten.
Ach so.
Kann man auch Cavaletti-Arbeit super damit kombinieren und dann hat man schon ganz schön intensive Woche da oder einen intensiven Wochenplan. Und man darf nicht vergessen, auch Ruhetage sind wichtig. Also ich finde es immer noch vollkommen adäquat, wenn man sagt, 2 Tage in der Woche hat das Pferd einfach Pause, wenn es intensives Training hat.
Ja, weil wenn ich jetzt das alles so umsetzen will, wie wir uns das gerade vorgestellt haben, dann ist mein Pferd, glaube ich, schon direkt am Limit, also je nachdem. Wie intensiv.
Genau, und man muss die Intensität natürlich auch vorsichtig steigern. Man kann nicht von 0 auf 100 anfangen. Aber ich glaube, mit den ganzen Ideen geht es recht gut, dass man, sagen wir mal, in 4 bis 8 Wochen da viel, viel aufbauen kann und die Pferde einfach gestärkt in den Sommer reingehen. Und du hast ja dann auch eben eine stärkere Muskulatur, die ja auch die Sehnen und Bänder wieder schützt zum Beispiel. Und das Ganze trägt dann ja einfach auch zur Gesundheit deines Pferdes bei. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum manche Pferde, die einfach nur auf geradem Boden zum Beispiel trainiert werden, dann sich schnell mal verletzen, wenn sie auf die Weide kommen oder so. Weil sie dann natürlich viele Bewegungen ausführen, die eher unkoordinierter sind. Und dann geht einfach auch schneller mal was kaputt.
Oder weil, also ich habe auch schon gehört zum Beispiel, dass Pferde auf einem unebeneren Boden oder dem und dem Boden nicht so gut tölten können. Mhm. Oder nach dem Motto, da hat mein Pferd keinen Trab auf dem und dem Weg. Und das hat doch damit sicherlich auch was zu tun, wenn das Pferd immer nur auf einem perfekt geraden Weg getrabt wird oder getöltet wird, dass es eben mit einem bisschen Unebenheiten oder einem Weg, der so ausgewaschen ist oder leicht hoch und runter geht, dass die da nicht mehr klarkommen. Natürlich, wenn ich das nie übe.
Genau, ich glaube eben, wenn du es nicht übst, dann können sie es ja auch nicht. Und ich finde es sogar gerade gut zu sagen, ich gehe jetzt mal eine Strecke, die ist eigentlich jetzt nicht so geeignet für den Tölt. Das mache ich mit Steppen ja im Moment viel. Das ist für ihn richtig fies. Aber ich gehe mit ihm zum Beispiel, wir haben so einen Weg, der geht durch so eine Wiese, das ist so ein Trampelpfad, der ist super uneben und manchmal ein bisschen tiefer und dann wieder nicht so tief. Und da tölte ich ihn durch und sage so, hey, probier mal, den Tölt zu halten in diesem unebenen Gelände. Und ich habe am Anfang gemerkt, wie schwer ihm das fiel. Und der hat innerhalb kürzester Zeit, hat er gelernt, ah, da kann ich auch tölten, das ist kein Problem. Im Gegenteil, er hat sogar herausgefunden, Tölt ist eigentlich die Gangart, wo er am stabilsten ist und wo er sich am besten auf verschiedenen Untergründen fortbewegen kann.
Das ist mega. Ich meine, du kannst es dann ja auch, es macht ja nichts, wenn das Pferd einen Fehler macht auf so einem Weg. Ja? Wenn der dir austrabt oder durchpariert zum Schritt, weil er es gerade nicht gebacken kriegt und die Füße nicht sortiert kriegt. Das macht ja nichts. Fehler sind ja nicht schlimm. Es passiert ja. Und dann fängst du halt von neuem an. Und nach 2-3 Mal üben macht er das eben nicht mehr, weil er es dann kann.
Weil er sich auch selber zu helfen weiß. Weil er merkt, oh, jetzt fühlt es sich anders an, jetzt muss ich ein bisschen mehr vielleicht mein Gewicht verschieben oder ein bisschen mich mehr anstrengen oder so. Und das ist so fantastisch zu sehen, wie das Pferd dann einfach auch an Koordination und an Körpergefühl gewinnt. Dadurch, dass es einfach mal auf verschiedenen Untergründen eine Gangart halten muss.
Ja, für Hadlers Djantner war das auch lange sehr, sehr schwer, wenn der Weg ein bisschen abschüssig wurde oder sowas zum Beispiel. Da konnte die ja gar nicht richtig weiter den Takt halten im Tölt. Und mittlerweile kriegt sie das auch immer ganz gut hin.
Ja, das können wir noch nicht so. Also bei Stepney, wenn es leicht bergab geht, kommt natürlich dann wieder der Pass durch. Das ist absolut bei ihm der Schwerpunkt, das ist klar.
Aber das dauert auch einfach.
Ja, natürlich. Aber ich habe jetzt schon meine Freude, dass ich überhaupt Strecken tölten kann. Und dass er nicht immer irgendwas anderes macht. Das macht schon sehr viel Spaß.
Sehr schön. Also ich mache auf jeden Fall morgen Cavaletti.
Ist doch mal ein guter Plan. Ein bisschen Cavaletti-Training, ein bisschen Geländetraining, ein bisschen Dressur, ein bisschen Bodenarbeit und dann ist man schon ganz schön gut dabei.
Und dann musst du das nur noch irgendwo im Alltag jeden Tag perfekt umsetzen, gar kein Problem.
Natürlich, wir setzen doch immer alles perfekt um.
Sowieso. In diesem Sinne wünsche ich dir einen perfekten Resttag.
Dankeschön, den wünsche ich dir auch und ich hoffe, dass ihr da draußen jetzt auch ein bisschen eine Idee bekommen habt, wie man das Aufbautraining jetzt im Frühjahr abwechslungsreich und motivierend gestalten kann. Wenn ihr irgendwie Fragen oder Wünsche habt zu dem Ganzen, dann dürft ihr uns das natürlich auch jederzeit gerne schreiben auf Insta oder an mail@taktundverstand.de und wir freuen uns über jegliches Feedback. Und wenn ihr mögt, dann lasst auch gerne ein paar Sterne da, am besten 5, bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns sehr und ist unser bestes Feedback, das wir bekommen können. Macht's gut.
Tschüss.